Wir sind schon eine ganze Zeit im Lukas-Evangelium und heute geht es darum, dass wir nicht nur Höhepunkte haben, sondern auch Tiefpunkte in unserem Leben. Ich denke, das kennt ihr sicher auch. Auf und Abs. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich dies immer wieder erlebe, Höhepunkte und dann auch Dinge, die ich vielleicht sogar schnell vergessen möchte. Bei manchen Menschen sind solche Kurven, solche Auf und Abs langsam. Sie erleben Höhepunkte und Tiefpunkte in langen Abschnitten. Das heißt, es steigt da langsam auf. Monate können da vergehen oder Jahre. Man denkt, es ist ziemlich gleichbleibend, aber irgendwie ist es doch so. Andere erleben das so. Höhepunkte und Tiefpunkte sehr eng getaktet. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das kann sich wochenweise sogar erstrecken. Oder manchmal sogar am Tag. Das kann Menschen sehr, sehr durchschütteln. Ja. Morgens so, abends so und so weiter. Wie war das bisher bei den Jüngern? Was haben die erlebt? Ich möchte eine kurze Skizze euch zeigen, wie das Neue Testament dies beschreibt. Und es geht zuerst mal eigentlich mehr und mehr nach oben. Wie war die Zeit vor ihrem Jüngersein, also bei diesen Zwölfen? Sie waren in ihrem alten Leben, hat sicher manche Freude und auch manche Nöte erlebt, wie eben auch bei jedem Menschen. Sie hatten einen Beruf, kämpften sich durch, Fischer, Zöllner und andere. Das alte Leben ohne Jesus. Ja. Und irgendwann in ihrem Leben hat der Herr Jesus sie berufen. Und dann war das sicher eine Freude, diesem Herrn zu dienen. Sie waren alle freiwillig bei ihm. Wurde zwar gesagt, folge mir nach, aber dann musste derjenige ja selbst die Entscheidung treffen, mache ich es oder mache ich es nicht. Ja? Matthäus am Zoll, der war nicht einfach so in Trance und ist aufgestanden und ist dann hinterhergelaufen, sondern er musste auch eine Entscheidung treffen, will ich das wirklich tun? Und er tat's. Und es ist sicherlich damit mit viel Freude verbunden. Endlich habe ich den getroffen, ja, der mich will, ja, dem, für den ich mein Leben einsetzen kann, ja, der mein Leben reich macht. Es gab dann besondere Berufung sogar zum Apostel, auch das finden wir im Lukas-Evangelium. Für die einen war es vielleicht eher schade, dass sie nicht auch dabei waren. Der Herr Jesus hat ja mehr als diese 12, sondern er hatte auch 70 gehabt. Aber aus diesen 70 hat er 12 erwählt und das war sicherlich für diejenigen auch eine große Freude. Dann gab es das Erleben, dass der Herr Jesus Wunder getan hat und beim Volk angesehen war. Das wirkt sich sicher auch auf die Jünger aus, ja, dass sie sagen, unser Herr. Ja, schaut, was er tut, unser Herr. Ich folge ihm nach. Ist doch klasse, oder? Ja, und dann gab der Herr Jesus sogar ihnen Vollmacht, ja, in seinem Namen Wunder zu tun und das Reich Gottes zu verkündigen. Und das haben die Jünger dann auch erlebt. Auch das war vor dem Kapitel, was wir heute lesen. Ja. Und durch ihre Hand wurden andere gesegnet. Wisst ihr, was das bedeutet? Freude für die eigene Person. Wenn ich merke, ein anderer wird dadurch gesegnet, dass ich etwas tun durfte. Und es waren Wunder geschehen. Nicht? Sicher ein großer Höhepunkt. Und dann, kurz vorher, sind wir ganz oben. Und dann hat der Herr Jesus drei von ihnen auserwählt, um mit ihm auf den Berg zu steigen. Und diese sahen dann das Reich Gottes und Jesus als verherrlichter Gott. Haben wir das letzte Mal gehört? Ja? Gleißende Gestalt. Mose und Elia standen neben ihm. War sicherlich die Spitze, der Höhepunkt in ihrem Leben. Die anderen Jünger waren vielleicht enttäuscht, nicht auch mitzukommen, aber sie wussten ja auch nicht, was dort oben war. Haben sie nicht erfahren. Also zuerst mal nicht. Sie waren unten und die anderen kamen wieder vom Berg runter. Und was erlebten sie jetzt? Diejenigen, die vorher schon viele böse Geister im Namen des Herrn Jesus ausgetrieben haben und diejenigen, die sogar die Verklärung des Herrn Jesus gesehen haben, schauen wir in den Bibeltext. Der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 9 von Vers 37 bis Vers 45. Ich lese diese Stelle. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er und zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Wow. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn hin nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht. Und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Versuchen wir, den Text zu verstehen. Häppchenweise, so mache ich es auch immer. Wenn ein großer Brocken da ist, ein großes Schnitzel, dann tut man das in kleine Teile so zusammenschneiden und dann kann man es gut verspeisen. Für mich ist das Wort Gottes so ähnlich. Auch das soll ja meiner Seele dienen, aber dann muss ich versuchen, es in kleine Häppchen mir zu portionieren. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist das dunkle, tiefe Tal. Wir sehen hier den ersten Vers. Der Herr Jesus mit seinen drei Jüngern steigt herunter vom Berg. Und während er runtersteigt, so heißt es ja hier, kommt schon ihm eine große Volksmenge entgegen. Die wussten also, der Herr Jesus ist mit drei seinen Jüngern dort. Was sehen wir? Wir können sagen, dass nach dem unbeschreiblichen Höhepunkt den die Jünger auf dem Berg hatten, sofort, und zwar am anderen Tag, in dieser großen mit dieser großen Enttäuschung des Mannes konfrontiert wurden. Also die Jünger wurden sofort am anderen Tag damit konfrontiert. Sie hörten auch, deine Jünger konnten nicht helfen. Das wirkt sich natürlich auf die Stimmung aus. Vorher wollte noch Petrus auf dem Berg Hütten bauen, um das, was er dort erlebte, einfangen oder einfach festhalten. Er wollte gar nicht mehr von dort weg. Mit Jesus ging er aber dann wieder ins Tal. Ja, Jesus hat gesagt, wir gehen, und er war ja auch ein Nachfolger, ist er mitgegangen. Und dann erlebte er dort die Not in der christlichen Gemeinschaft und die Verzweiflung des Mannes. Ihm konnten die Jünger nicht helfen. Es war für Petrus und die anderen nicht nur ein geordneter Abstieg hier von ihrem Höhepunkt, sondern eher ein Herunterfallen von wunderbaren sonnigen Höhen in ein wirklich dunkles, tiefes Tal. Wer war denn da noch dabei, wenn hier von einer großen Volksmenge die Rede ist? Es waren sicher bei dieser Volksmenge die übrigen Jünger, die wie begossene Pudel da standen. Es war der Hilfesuchende und sein Sohn. Es waren sicher viele weitere vom Volk, die zusahen. Und Markus, der schreibt darüber Folgendes. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrten, die sich mit ihnen stritten. Also, die Schriftgelehrten waren auch da, und zu allem Überfluss hatten die sich noch öffentlich mit den Jüngern gestritten. Also, die waren schon unten am Boden, und dann kam noch das andere, da gab es noch Streit. Höhepunkt, das war klar, sie waren blamiert bis auf die Knochen, tiefer geht es fast nicht mehr. Man meint, in der Erde zu versinken. Kennt ihr das? Ja? Situationen, wo man denkt, wenn jetzt ein Loch sich auftun würde, ich könnte reinfallen, niemand wüsste, dass ich jemals da gewesen wäre, das würde mir gefallen. Tiefpunkt. Es scheint große Rat- und Orientierungslosigkeit zu herrschen, die der Herr Jesus und seine drei Jünger, die ja vom Berg herabkamen, hier beobachteten. Ja. Streit mit den Schriftgelehrten, dann die Volksmenge, die dabei war und versuchte, sich eine Meinung zu bilden. Ja, wer hat denn da Recht von den Parteien? Und dann der laute Hilferuf an Jesus. Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Ein Mann rief aus der Menge den Herrn Jesus an. So sehen wir das. Und wir sehen die ganze Not, die Jünger am Boden zerstört, der Streit in der Öffentlichkeit, die große Not dieses Mannes. Übrigens, ihm wird es gleich gewesen sein, wer von den beiden Parteien, die sich öffentlich streiten, jetzt nun Recht hat, also diesem Vater. Er hat nur eine Sorge, wer hilft meinem einzigen Sohn, meinem Kind? Sehen wir mal uns die Not im Tal genauer an. Wenn ein Kind leidet, dann leiden die Eltern mit. Ganz gleich, wie viele Kinder sie haben. Aber wenn es nur ein einziges Kind ist, dann ist der Schmerz besonders groß, oder? Sein eigen Fleisch und Blut leidet. Und nun beschreibt dieser Mann seine Hilflosigkeit und die schreckliche Not, in der sein Sohn sich befindet. Und dann auch noch diese schreckliche Hilflosigkeit der Jünger bei diesem ganzen Drama. Und hier spricht der Mann: Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er und zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Wie geht es wohl, Eltern, wenn sie dies bei ihrem Kind erleben? Unnatürliches, ja Übernatürliches greift in das Leben des Sohnes ein. Ein böser Geist hat den Sohn besetzt und wir müssen zusehen, wie dieser ihn misshandelt. Wir können nicht helfen, wir können nicht in diese unsichtbare Welt eingreifen und den Geist da rausholen. Der Evangelist Matthäus schreibt, dass dieser Junge oft ins Feuer und ins Wasser fällt. Es war also immer wieder sehr lebensbedrohlich. Wir wissen nicht, wie dieser böse Geist in den Jungen kam und was der Junge tat. Wir sehen hier nur den verzweifelten Vater. Aber eines sollten wir wissen: Ein böser Geist kommt nicht einfach so und besetzt einen Menschen. Vom heiteren Himmel auf einmal ist der jetzt völlig besetzt. Gott schaut auf seine Menschen, auf seine Geschöpfe. Sie sind nicht einfach in dieser Weise dem Teufel ausgeliefert, der dann mit ihnen machen kann, was er will. Gottes Fürsorge ist grundsätzlich auch für Menschen da, die noch nicht an ihn glauben. Ganz einfach hat der Herr Jesus, um den Segen Gottes deutlich zu machen, Folgendes gesagt: Er lässt doch seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also auch ein Bauer, der sich nicht nach Gott schert, darf eine gute Ernte haben, oder? Und er darf gesund auf dem Bett aufstehen. Ja? Und er darf auch Gottes Bewahrung erfahren, ja, wenn der Teufel ihn anfechten will, ohne dass der glaubt. Ja? Weil Gott ein wunderbarer Gott ist und weil er seine Leute, die er geschaffen hat, lieb hat. Deswegen. Ein böser Geist muss eingeladen werden. Der Mensch muss sich okkulten Mächten öffnen. Er muss sich okkulten Praktiken aussetzen und sie mit durchführen. Junge Leute stehen oft in Gefahr, dies zu verharmlosen und dem Reiz des Okkulten nachzugehen. Das Internet ist voll davon, voll Praktiken. Wie geht das? Ja? Tut's nicht. Ihr spielt mit dem Feuer. Dies kann wirklich verheerende Folgen haben und den Verlust der Kontrolle über sich selbst, so wie bei diesem jungen Mann. Ein anderer steuert auf einmal diesen Jungen. Und die Eltern, hier der Vater, leiden mit. Der Junge scheint nicht mehr in der Lage zu sein, sich noch irgendwie zu äußern. Im Markus-Evangelium, da heißt es, Markus 9, Vers 17, und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Es ist ein Geist, der den Jungen stumm macht. Er kann nicht mehr sprechen und so auch seinen Willen bekunden. Sag ich, will nicht. Also, der Vater kann nicht helfen, der Junge kann sich selbst nicht helfen. Ja, und die Jünger? Naja, gut. Über die sagt er Folgendes: Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Auch sie konnten nicht helfen. Der Mann hat ausdrücklich sie gebeten, kam auf sie zu. Könnt ihr nicht? Das ist die Not im Tal. Und wisst ihr, Es könnte doch auch sein, dass wir auch manchmal von Menschen angesprochen werden. Kannst du mir nicht helfen? Kann nicht dein Gott mir helfen? Ja. Dass wir vielleicht doch auch in ähnliche Situationen geraten können. Vielleicht gibt uns hier das Wort Gottes da und dort eine entscheidende Hilfe für unser Leben. Können wir uns noch daran erinnern, als die Jünger von ihrer Missionsreise, die gar nicht so lange her war, die Jesus ihnen ja auch befohlen hat, er hat ihnen auch den Auftrag gegeben, als sie zurückkamen. Was sagten sie? Ich möchte es mal im Kontrast gegenüberstellen. Hier, Lukas 9, 1. Da steht, er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Ja? Kann man unterstreichen, alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Das war der Auftrag. Die Rückkehr war folgendermaßen. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Ja, da waren die Muskelprotze. Wer hat was getan? Wer hat was getan? Ihr lieben Jünger, denkt gut nach. Wer tut was? Könnt ihr was tun? Könnt ihr was tun? Der Herr Jesus wird auch später noch diesen Satz mit auf den Lebensweg der Jünger geben. Steht im Johannesevangelium. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Tja, ihr Jünger. Das, was dieser Mann in aller Öffentlichkeit gesagt hat, ich habe deine Jünger, Herr Jesus, deine Jünger, gebeten. Und sie konnten den bösen Geist nicht austreiben. Sie konnten nicht helfen. Habt ihr euch da vielleicht nicht so selbstsicher gesehen, ihr lieben Jünger? Wer nicht ganz von Christus abhängig ist, kann grundsätzlich mal gar nichts. Das möchte ich mir selbst in mein eigenes Stammbuch schreiben. Vielleicht schreibst du es dir auch rein. Ich meine in dein Stammbuch, nicht in meins. Das war eine Not. Und das ist auch heute noch die Not. Menschen kommen zu den Jüngern, kommen zu uns und wir können nicht helfen. Sagen wir es doch gleich, wir können nicht helfen. Sie kommen vielleicht nicht so zu uns wie dieser Mann. Sie sprechen uns nicht direkt an und sagen nicht, bitte hilf mir durch deinen Glauben. Aber sie berichten von ihrem Leid und wir, und was tun wir? Ja, was tun wir mit unserem eigenen Leid und mit dem, wie wir es auch zu tun haben? Nun kommt eine deutliche und öffentliche Rüge. Eine Rüge des Herrn Jesus an alle Beteiligten. An die Volksmenge, die Schriftgelehrten und auch an die Jünger. Er, so heißt es hier, antwortet auf diese Schilderung der Not. Und Jesus sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Nun betrachten wir einmal den Unglauben. Sicher war dies für die Jünger am schlimmsten, eine öffentliche Rüge ihres Herrn anzuhören. Die Schriftgelehrten hatten ja kein Interesse, etwas von dem Herrn Jesus zu übernehmen. Das Volk war eher interessiert, wie es weitergeht. Aber die Jünger, diese wollten doch mit dem Herrn Jesus leben. Sie hörten auch die Aussage O du ungläubiges und verkehrtes oder verdrehtes Geschlecht. Mit Geschlecht meint der Herr Jesus die vorhandene Generation, die jetzt eben vor ihm war. Und zu der Generation gehörte ja auch die Jünger. Ja, ihnen galt besonders die Aufmerksamkeit auch unseres Herrn. Was sagt der Herr nochmal zu ihnen? Ungläubig? Verkehrt? Können denn Jünger von Jesus auch so bezeichnet werden? Geht das überhaupt? Öffentlich haben sie sich so verhalten, dass der Herr Jesus ihnen dies aber sagen musste. Im Matthäusevangelium antwortet der Herr Jesus auf die spätere Frage der Jünger, warum sie den jungen Mann nicht helfen konnten, mit folgenden Worten. Um eures Unglaubens willen. Ja, der Herr Jesus hat ihren Unglauben öffentlich gerügt. Und dann kam noch der für mich so deprimierend anhörende Satz. Wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Sehen wir, dass es in diesem Tal der Not auch die Einsamkeit gibt? Hilflosigkeit, Unglaube, Einsamkeit. Wir sehen, dass nicht nur die Jünger einen Tiefpunkt hatten. Unser Herr wurde in diese ganze Situation auch in die Tiefe geführt. Er war vorher so ganz nah bei Gott, seinem Vater. Er hat von seinem Auftrag hier auf der Erde gehört. Dabei hat er auch die Schwere dieses Dienstes bedacht. Und jetzt dies, seine Jünger handeln hier ohne Glauben. Sie leben gerade völlig verdreht und verkehrt. Wie hat er sie doch ausbilden wollen? Der Herr Jesus bildet doch seine Jünger aus, oder? Er hat ihnen Vollmacht auch über Dämonen gegeben. Und jetzt? Es war sicher so, dass in diesem Moment der Herr eine große Sehnsucht hatte, wieder zum Vater in den Himmel zu kommen. Große Sehnsucht. Sehen wir, dass der Herr mit allem, was auch uns anficht, selbst betroffen ist? Haben wir manchmal nicht auch Fluchtgedanken? Und wird es uns manchmal nicht auch zu viel? Unser Herr kennt das. Aber schauen wir weiter auf unseren Herrn. Was sagt er gleich darauf? Bring deinen Sohn hierher. Er sagt nicht, Vater, nimm mich von der Erde, sondern er konzentriert sich auf seine Aufgabe. Warum ist er hier? Das war für ihn wichtig. Liebe Geschwister, vor euch steht auch einer, der da und dort mal ausbrechen oder einfach gehen wollte. Und zwar immer mal wieder. Ich bekenne das, es ist wahr. Aber dann, was ist denn der Sinn meines Lebens? Darüber muss ich auch mir Gedanken machen. Wozu bin ich da? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Fluchtgedanken sind da kein guter Ratgeber. Wir sollen uns von unserem Herrn führen lassen und auch geführt werden und nicht von unseren Gefühlen getrieben werden. Ja? Also wenn wir dies fühlen, dann müsste ich jetzt irgendwo weg, dann muss ich auch irgendwann mal meinen Verstand einschalten. Ist das wirklich richtig? Können wir mal fragen. Ja, ist es richtig? Ja. Der Herr Jesus sah den Mann und sein Kind und wusste, sein Dienst ist hier. Und zwar hier zu helfen. Da heißt es, und während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn, aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihm seinen Vater wieder. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Der Dienst des Herrn Jesus war erstaunlich. So wird es hier auch geschildert. Wie so oft heilte der Herr Jesus den Menschen in einem Augenblick. Der Dämon hatte nicht die geringste Chance. Auf den Befehl des Herrn musste er gehen. Der Junge war sofort frei und die Leute waren erstaunt. Sie sahen hier nicht einfach einen Menschen, sondern den Herrn, durch den die große Kraft Gottes wirkte. Markus berichtet von diesem Geschehen besonders eindrücklich. Schauen wir uns das auch nochmal an. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig, fuhr aus und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Also es macht sehr deutlich, der Dämon wollte nicht gehen. Jesus befiehlt und dann kam alles ins Wanken. Auf einmal schrie es aus dem Jungen, vorher war er ganz stumm. Sein Körper wurde dabei ganz und gar durchgeschüttelt. Als der Dämon ihn verlassen hatte, sah es so aus, als ob der Junge diese ganze Prozedur nicht überlebt hat. Gleich ergreift Jesus ihn bei der Hand und richtet ihn auf. Das haben die Leute nicht vergessen. Das haben sie zu Hause erzählt. Und sicher auch die Schriftgelehrten nicht, die vorher mit den Jüngern gestritten haben. Sie waren alle mit dem Gedanken beschäftigt, welch ein großes Wunder. Welche Kraft doch der Herr Jesus hat. Die Jünger haben sicher auch gedacht, wunderbar, dass Jesus uns bei diesen heißen Kohlen, dass er die selbst aus dem Feuer geholt hat. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Die Schriftgelehrten haben den Mund gestopft bekommen, das Volk ist begeistert und wir dürfen stolz hinter dem Herrn Jesus hergehen. War doch mal wieder gut gegangen. Auch wenn der Herr Jesus uns sehr kritisiert hat, ist es vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Aber was will jetzt der Herr Jesus seinen Jüngern sagen? Das Zuhören im Tal der Not, ja, sollten wir zuhören. Weiter heißt es, als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Der Jesus bittet nun die Jünger, ihm bitte, 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 jetzt zuhören. Ja, lass dich mal jetzt nicht blenden von dem, der Dämon ist draußen und so weiter, sondern ich habe dir was sehr Wichtiges zu sagen. Ja. Was wohl? Er wird bald nicht mehr bei ihnen sein. Er wird gefangen genommen und in die Hände der Menschen gegeben werden. Obwohl er eine solche Macht hat, und Dämonen befehlen kann, wieder selbst gefangen genommen werden. Liebe Jünger, denkt darüber nach. Es wird wieder alles anders, als ihr es euch vorstellt. Ihr wünscht euch Macht und Einfluss und Größe und Stärke. Ich werde euch verlassen. Das wird passieren. Ich werde gefangen genommen. Und es wird ein Ende haben, dass ich so greifbar neben euch stehe. Richtet euch darauf ein. Bereitet euch bitte darauf vor. Und was wird von den Jüngern gesagt? Was taten sie? Sie verstanden das Wort nicht und es war vor ihnen verborgen. so dass sie es nicht begriffen und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Was soll man denn tun, wenn man etwas nicht versteht? Was soll man denn tun? Fragen, natürlich fragen. Ja? Aber warum fragen sie nicht? Weil sie Angst haben. Ja, warum haben sie Angst? Vielleicht, weil der Herr sie wegen ihres Unglaubens gerügt hat und dann waren sie ein bisschen so verschüchtert, wie so scheue Hühner. Oder weil sie sich nicht die Blöße geben wollten, wieder etwas nicht verstanden zu haben. Da spricht jemand ein Fremdwort und du willst nicht der Erste sein, der fragt, was bedeutet denn das? Dann zeigst du ja deine Blöße. Tja, und so blieben sie im Ungewissen und hatten keine Antwort. Sie konnten sich also nicht darauf vorbereiten, obwohl es dem Herrn Jesus wirklich wichtig war. Dies hat er ja auch ausdrücklich gesagt. Was lernen wir daraus? Überwinde deine Bedenken und Fragen, überwinde deine Scheu, überwinde deine Scham, dich zu offenbaren, dass du etwas nicht weißt. Ihr kennt es doch. Schon die Macher der Sesamstraße wussten dies. Bei dem Lied, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt. Ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. So ist es. Als es um die Gefangenschaft des Herrn Jesus ging, hatten sie nicht gefragt. Sie hätten es unbedingt aber tun müssen. Aber sie stellten eine andere Frage, die in diesem Text nicht zu finden ist, aber die doch wichtig ist. Seid ihr noch fit? Geht's noch für diese Frage? Oder seid ihr schon langsam? Wie geht's euch? Gut geht's noch. Gut, also dann ist auch nicht mehr lang. Eine weitere Stelle, die wir doch noch bedenken sollen. Die Jünger fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Dann Vers 20. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, heb dich weg von hier, dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Na, hört mal zu. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Der Jesus gibt eine deutliche Antwort auf die Frage, warum konnten wir nicht helfen? Dabei hat der Herr Jesus drei Begriffe genannt, die absolut wichtig sind. Hier, es ist Glaube, Gebet und Fasten. Dabei möchte ich auch auf das Wörtchen wir eingehen. Der Glaube im Tal. Kennt ihr den Ausspruch, das Pferd von hinten aufzäumen? Ja. Hier, so, upsa, also ist ein bisschen schneller gekommen. So, da. Das heißt, die Sache an der ganz falschen Seite versuchen zu erledigen. An der ganz falschen Seite auch heranzugehen. Man muss das Pferd vom Kopf her aufzäumen, sonst schlägt es aus und du hast blaue Flecken. Es geht hier also im Bibeltext nicht zuerst ums Fasten, auch nicht ums Beten, sondern zuerst steht Glauben. Sehen wir das? Wieso konnten wir ihn nicht austreiben? Liebe Jünger, ihr könnt gar nichts. Ihr habt nicht die Kraft in euch selbst, ihr müsst glauben. Manche meinen, dass Glauben eine Kraft ist, die aus uns kommt. Ich muss fest glauben, dann geschieht's. Manche Christen begehen den Fehler, dass sie an den eigenen Glauben glauben. Also wenn mein Glaube groß genug ist, dann glaube ich, dass das klappt. an die eigene Willenskraft des Glaubens. Ich zweifle nicht, ich glaube fest, Heilung geschieht, zum Beispiel. Dabei wären wir wieder bei den Jüngern, die selbst handeln wollen. Aber der Glaube, den die Bibel beschreibt, ist nicht so. Glaube hat die Bedeutung von Vertrauen und von Treue. Glaube heißt, ich vertraue auf. Und zwar nicht auf meinen Glauben, sondern auf meinen Gott. Ich werfe mich in seine Arme. Oder ich binde meine Existenz nicht auf die Kraft meines Glaubens, sondern an meinen Herrn Jesus. Ich halte mich an seiner Hand fest und er hält mich fest. Ich bin im Tal und ich kann in Wahrheit nicht helfen, ich nicht. Aber mein Gott kann helfen. Er kann alles. Er kann auch Berge versetzen. Ja, Berge, die er ja auch sowieso geschaffen hat. Und ich kann nichts. Und mein Glaube allein kann auch nichts. Ich muss mich ganz auf Gott werfen, ihm vertrauen, ihm glauben. Und wenn ich so an Gott glaube, dann geschieht alles. Und das ist wichtig zu akzeptieren, dann geschieht alles, was er will. Denn ich glaube nicht an meinen Diener. Also Gott ist nicht mein Diener, sondern er ist mein Herr. Er ist nicht der Wünscheerfüller meines Lebens. Warum wurden in der Geschichte der Christenheit noch nie ein Berg versetzt? Aber die Christen haben ja schon über Jahrhunderte, Jahrtausend dieses Wort. Wenn du Glauben hast, kannst du den Berg versetzen. Warum wurde noch nie ein Berg versetzt? Antwort: Weil es Gott nicht wollte, oder? Gott wollte, dass die Kampfwand immer da ist. Ja? Oder so. Ja? Und ein Christ soll, bevor er zu einem Berg spricht, dass dieser sich versetzen soll, von Gott die Erlaubnis haben. Der Christ möchte ja, dass Gottes Wille so auf der Erde geschieht, wie er im Himmel Alltag ist. Wenn Krankheit, Not und Besessenheit auf uns zukommt, meine lieben Mitjünger, dann lasst uns glauben, lasst uns vertrauen in unseren großen Gott und überlasst diese Not, die wir in unserem Tal erleben, unserem Gott, befehlt sie ihm an. Und was sollen wir dann dabei tun? Wir sollten natürlich beten. Hier, 21. Betet mit Herzblut. Du kannst alles, mein Gott. Ich befehle dir diese Not an. Handle nach deinem Plan. Und dein Plan ist der beste. Und dein Zeitpunkt der Veränderung ist auch der beste. Darauf vertrauen wir. Natürlich können wir in diesem Zusammenhang auch unsere Wünsche deutlich machen. Treuer Herr Jesus, schenke Heilung, treibe die Dämonen aus, greife in das Leben der Person heilend ein, wir bitten dich darum. Hier erwähnt der Herr Jesus noch das Fasten. Vers 21, Fasten ist grundsätzlich, sich von etwas zu enthalten. Es geht dabei nicht nur ums Essen. In der Bibel steht zum Beispiel auch, nicht das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr unrechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn begleitest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Hier wird Gottes Wunsch nach dem rechten Fasten erwähnt. Das rechte Fasten ist, dass man von seinen eigenen Privilegien Abstand nimmt und dem Unrecht Einhalt gebietet. Damals hatte die Gesellschaft Menschen einfach unterdrückt, damit sie selbst besser leben konnte. Sie haben Menschen unterjocht, sie lebten auf Kosten anderer, waren selbst satt und andere in ihrer Nachbarschaft hungerten. Sie achteten nur auf sich selbst und entzogen sich somit ihres Fleisches. Das heißt, sie waren nur mit sich selbst beschäftigt. Das Fasten, was Gott wirklich gefällt, ist nicht einfach nichts zu essen, sondern schau von dir weg und sieh auf den anderen. Faste im Blick auf deine Annehmlichkeit, auf deine Ehre und auf deine Macht. Ja, faste im Blick auf dein eigenes Ich. Dieser Gedanke reiht sich hier eigentlich in diese Geschichte ein, mit dem Herrn Jesus, der das genau praktiziert hat. Der Herr Jesus ging ja nämlich diesen Weg des Fastens. Das heißt, nicht, dass er vorher nichts gegessen hätte, aber ihm war die Gemeinschaft mit seinen Jüngern sehr schwer geworden. Haben wir ja auch gehört. Wir konnten uns noch, oder wir können noch, uns an den Ausspruch des Herrn Jesus erinnern. Wie lange soll ich eigentlich noch bei euch sein? Ja, und euch ertragen? Hier sehen wir die Sehnsucht des Herrn Jesus selbst. Und ja, er wollte eigentlich Freude erleben. Aber dann fastete er und blickte nicht auf sich, sondern auf die Not des Jungen und den Hilferuf des Vaters. Es ging dem Herrn nicht um seine Ehre, um seine Akzeptanz bei der Bevölkerung, um irgendwelche Annehmlichkeiten, die durch seinen Dienst hätten entstehen können. Darum ging es ihm gar nicht. Ja? Sich von Essen zu enthalten, das geht schon mal. Und hinterher ist man vielleicht sogar stolz, 3 Tage ohne Essen. Oder 10 Tage oder länger nichts gegessen. Aber Fasten vom Ego, welches dem Herrn Jesus ausdrücklich gefällt, das ist ein anderes. Hier gebe ich nämlich Gott die Ehre. Ich erkenne in diesem Zusammenhang Folgendes. Wenn es um Dämonenaustreibung geht, dann ist Glaube gefordert. Glaube heißt, ich hänge mich an Gott selbst. Mein Vertrauen ist in Gott gegründet. Ich bete in dieser Weise und ich faste, indem ich nicht zulasse, dass irgendein Gedanke an meine Ehre entstehen könnte. Das heißt, alle Ehre gehört wirklich dir, Herr Jesus. Ja. Jetzt nur noch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gehört, dass es in unserem Christsein Auf und Abs gibt. Das erleben wir, solange wir hier auf dieser Erde sind, solange wir hier im Tal sind. Hier kann es für uns Tiefpunkte geben, bei denen wir uns bis auf die Knochen blamieren. Kann passieren. Großes Versagen der Jünger, mein eigenes Versagen. In diesem dunklen Tal erleben wir auch Hilflosigkeit, Unglaube. Und wie auch der Herr Jesus selbst, Einsamkeit, das können wir auch erleben. Das Ganze soll uns aber nicht in die Verzweiflung bringen. Wir leben hier im Blick auf unseren Herrn, der uns in seinen Dienst stellt, der uns aufruft zum Glauben und zum Beten und zum Fasten. Und Gott wird sich dazu stellen, liebe Leute. Wie lebte der Herr Jesus hier im Tal, hier auf dieser Erde? Da heißt es, lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, und jetzt kommt hier auch der Bibeltext, um der vor ihm liegenden Freude willen, also er wusste, da geht's hin, das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er lebte vom Ziel her. Dort zur Rechten Gottes ist aller Kampf zu Ende. Jeder einzelne Tag bringt mich näher dazu. Auch ihr. Ja? Jeder einzelne Tag. Wie bei einer langen Salami. Ein Ding nach dem anderen wird abgeschnitten. Irgendwann ist es hier vorbei. Ja? Und dann wird dort die Freude groß sein. Ja? Dort geht's hin. Nehmen wir uns auch in dieser Weise in Herrn Jesus als Vorbild. Auch in dieser Woche. Gott segne euch und schön, dass ihr so ausdauernd wart.